Ingressive präsentiert das Magnus-Archiv. Episode 62, Erstausgabe.
Nun nicht so hastig, Gertrude. Ich bin sicher, wir haben alle Zeit der Welt. Außerdem, schau dir doch mal dieses verstaubte alte Ding an. Es braucht wohl Zeit, um in Schwung zu kommen. Du benutzt es nicht mehr wirklich oft, oder?
Tee?
Gott, nein. Ich hasse das Zeug.
Warum bist du hier?
Um meine Aussage abzugeben, natürlich. Ich weiß, dass das Institut und ich nicht immer einer Meinung waren, aber ich dachte, das ist das Mindeste, was ich tun kann.
Warum gerade jetzt?
Warum nicht? Es stehen große Veränderungen an, Gertrude. Und ich muss daran denken, etwas für die Nachwelt zu hinterlassen.
Von mir aus, Subjekt ist Mary Key, aufgenommen am 3. Juli 2008. Worum geht es?
Was für eine Frage. Um was geht es? Ach, die Qual der Wahl.
Lass dir Zeit.
Habe ich dir jemals von meinem ersten Leitner erzählt? Das war natürlich, bevor er sie gesammelt hat. Also war es damals nur ein seltsames Buch. Wenn ich mir vorstelle, dass es eine Zeit vor dem Stempel im Inneren gegeben hat. Ich bin mir sicher, dass wir einen Namen für sie hatten. Wussten wir überhaupt, wie viele es waren? Oder haben wir jedes als alleinstehendes Phänomen gesehen?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, weißt du. Das muss vor etwa 15 Jahren gewesen sein. Nicht lange bevor seine Bibliothek abgebrannt ist. Er war nicht besonders beeindruckend, um ehrlich zu sein. Kleiner, als ich erwartet hatte und irgendwie langsamer. Ich hatte mit einem Wirbelwind voller Energie gerechnet, aber er war ein sanfter und methodischer Mensch. Es war sehr angenehm, mit ihm zu reden. Jürgen Leitner langweilte mich. Jedes Mal, wenn er kam, um sich meine Sachen anzusehen, verbrachte er fast eine ganze Minute mit jedem Buch, starrte es nur an, untersuchte die Seiten und die Hälfte der Zeit ging er, ohne etwas zu kaufen. Gut, dass wir ihn los sind, wenn du mich fragst.
Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann nicht behaupten, dass sich unsere Wege jemals gekreuzt hätten.
Das wundert mich nicht. Du gehst nicht wirklich raus und suchst selbst, oder? Du wartest einfach hier auf das, was eure Forscher übrig lassen.
So schlimm ist es auch nicht. Manchmal besteht jemand darauf, mir direkt eine Aussage zu geben. Aber ich sehe selten den Sinn darin.
Naja, die da oben verstehen das nicht. Sie wissen nicht, was dieser Ort ist. Aber du weißt es, nicht wahr? Wir stehen eigentlich auf der gleichen Seite, auch wenn Elias anderer Meinung ist.
Wenn du das sagst, ich glaube, du wolltest mir gerade von deiner ersten Begegnung mit einem der Bücher erzählen.
Oh ja, natürlich. Ich war noch sehr jung, aber ich erinnere mich noch ganz genau. Ich war damals 9 Jahre alt. Es muss also 1955 gewesen sein. Es war kurz nachdem mein idiotischer Vater sich umgebracht hatte und meine Mutter arbeitete immer noch für euer Institut. Wir wohnten damals in Whitechapel in der Nähe der Turner Street. Es war nicht viel, nur ein paar Zimmer und ein Ofen, aber es war genug für uns. Meine Mutter musste immer lange arbeiten. Das Institut hat schon damals seinen Forschern nicht besonders viel gezahlt und so musste sie unser karges Einkommen aufstocken, indem sie zusätzlich bis spät in die Nacht in einer Fabrik in der Grove Road gearbeitet hat. Sie stellte Morgenmäntel her. Die meiste Zeit war ich auf mich alleine gestellt. Wäre meine Mutter vernünftig gewesen, hätte sie euch eurem Schicksal überlassen und in Vollzeit in der Fabrik gearbeitet und um einiges mehr verdient. Aber sie glaubte an die Arbeit. Und das Einzige, was sie nie vernachlässigt hat, war das, was sie meinen wahren Unterricht nannte. Ich bin ihr natürlich dankbar. Ich wünschte nur, sie hätte ihre sklavische Hingabe zu euch und eurem Mäzen überwinden können.
Das sind eine Menge Mutmaßungen, Mary. Und ich dachte, wir seien auf derselben Seite.
Ja. Ich nehme an, du hast recht. Ich streue nur gern mein Portfolio ein wenig, wenn du so möchtest. Während meines Studiums hat mir meine Mutter oft von den erstaunlichen arkanen Relikten in eurem Institut erzählt. Du kannst dir sicher vorstellen, wie enttäuscht ich war, als ich endlich einen Blick auf die mittelmäßige Sammlung werfen konnte, die ihr euer Artefaktlager nennt. Aber der Gedanke an dunkle und furchterregenden mächtige Gegenstände hatte sich schon lange vorher in meinem jungen Verstand eingenistet. Ich verbrachte meine Nachmittage damit, Antiquitäten und Trödelläden zu durchstöbern. Damals gab es noch eine große Auswahl. Auf der Suche nach etwas Seltsamen, auf der Jagd nach dem Ding, das mich mit dunkler, geheimer Stimme rufen würde. Ich habe es natürlich nie gefunden. Damals nicht. Aber als ich dabei zusah, wie Dr. Margaret Tellison auf der anderen Straßenseite einzog, wusste ich sofort, dass etwas an ihr anders war. Sie war groß und schlank, mit langen dunklen Haaren, die zu einem strengen Dutt gebunden waren. Sie trug ein dunkelblaues Wollkleid und eine alte Ledertasche, die ständig so aussah, als würde sie gleich platzen, auch wenn sie sie ohne Probleme tragen konnte. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, das mir an ihr aufgefallen war, aber sobald ich sie sah, wusste ich, dass sie das war, wovon mir meine Mutter immer erzählt hatte. Sie wurde von Kräften berührt, wie die, die über unsere Familie wachten. Sie hatte eine kleine Hausarztpraxis in der Nelson Street, nicht weit vom Royal London Hospital entfernt. Damals war Whitechapel ein stark jüdisch geprägtes Viertel und es gab nicht viele nicht-jüdische Ärzte in der Gegend, sodass Dr. Tellison nicht lange gebraucht hat, um sich einen guten Kundenstamm aufzubauen. Ich habe angefangen, sie zu beobachten. Immer, wenn meine Mutter bei der Arbeit war, setzte ich mich auf die Treppe gegenüber ihrer Praxis und beobachtete den stetigen Strom von Patienten. Im Laufe der Wochen begann ich etwas zu bemerken. Als das erste Mal ein Krankenwagen gerufen wurde, um einen ihrer Patienten ins Krankenhaus zu bringen, dachte ich mir nicht viel dabei. Aber als am nächsten Tag ein weiterer kam und 3 Tage später ein weiterer, wurde mir klar, dass hinter diesen Mauern mehr steckte, als ich wusste. Ich beschloss, dass ich es mit meinen eigenen Augen sehen musste. Es war mir nicht entgangen, dass viele von Dr. Tellisons Patienten sich nicht die Mühe machten, an ihre Tür zu klopfen, sondern einfach mit einem leisen Ruf eintraten, um sich anzukündigen. Dass sie die Eingangstür ihrer Praxis unverschlossen ließ, war zweifellos gut für ihre Patienten, verschaffte aber auch mir einen leichten Zugang, als ich schließlich meine Scheu überwand. Ich hatte genau darauf geachtet, wie laut die Tür war und meinen Eintritt auf das Vorbeifahren eines Metzger-LKWs abgestimmt, wobei das Dröhnen des Motors das Geräusch der Tür überdeckte. Und dann, einfach so, war ich drinnen. Ich verfluchte mich dafür, dass ich nicht mehr Zeit damit verbracht hatte, mir ein Bild vom Inneren des Gebäudes zu machen. Denn ich hatte nicht erwartet, dass der Warteraum so spärlich eingerichtet war. Es gab 3 unbequem aussehende Holzstühle, mehrere Bücherregale mit abgenutzten Taschenbüchern und eine schummrige Glühbirne in einem Drahtkäfig. Es gab nur eine einzige Tür, die weiter in das Gebäude hineinführte, mit einem abblätterten Anstrich aus einfacher weißer Farbe. Ich hatte mir vorgenommen, mir ein Versteck zu suchen, aber es sah nicht so aus, als ob es tatsächlich einen Ort gäbe, an dem ich mich verstecken könnte. Ich weiß noch, dass ich dort stand und immer noch überlegte, was ich tun sollte, als ich schwere Schritte hören konnte, die sich hinter der Tür näherten. Ich erstarrte und sah mich verzweifelt nach einem Versteck um, als die Schritte näher kamen. Ich hatte gerade den Entschluss gefasst, auf dem Weg zu fliehen, über den ich gekommen war, als ich die Tür öffnete. Ein kleiner Mann mit einem struppigen Schnauzbart trat heraus und hielt einen Zettel in der Hand, der wie ein Rezept aussah. Er nickte mir im Vorbeigehen knapp zu und verließ die Wohnung durch die Vordertür, ohne ein Wort zu sagen. Ich atmete erleichtert auf und schaute den Korridor hinunter, aus dem er gekommen war. Es war dunkler, als ich erwartet hatte. Die Glühbirne war entweder durchgebrannt oder ausgeschaltet worden, und es schien keine Fenster zu geben, durch die der schwache Schimmer des Tageslichtes eindringen konnte. Am Ende des Flures befand sich eine Treppe und ihr gegenüber eine Tür mit dem Namen von Dr. Tellison, von der ich annahm, dass sie zu ihrem Büro führte. Als ich näher kam, bemerkte ich einen großen Spalt im Holz unter der Treppe. Und als ich näher hinsah, erkannte ich, dass es sich um eine kleine Tür in einen Lagerraum unter der Treppe handelte. Ich öffnete sie so leise wie möglich und sah, dass er leer war und dem Staub nach zu urteilen auch nicht benutzt wurde. Ich kroch hinein und schloss die Tür hinter mir, erfreut darüber, dass mein Verdacht richtig gewesen war. Durch den Spalt im Holz konnte ich die Tür der Ärztin sehen und, wie ich hoffte, auch das, was sich dahinter befand. Ich brauchte nicht lange zu warten, um es herauszufinden. Einige Minuten, nachdem ich mich in meinem Versteck eingerichtet hatte, sah ich, wie sich die Bürotür öffnete und Dr. Tellison herauskam. Sie ging zügig ins Wartezimmer und führte nach einigen Sekunden gedämpfter Unterhaltung einen älteren Mann zurück in ihr Büro. Sie ging zuerst hinein und überließ es ihrem Patienten, die Tür hinter sich zu schließen. Das tat er nicht, und ich konnte einen guten Blick auf ihren Arbeitsplatz werfen. Er war gekachelt, sauber und glänzend mit einem großen Untersuchungstisch aus braunem Leder, auf dem der alte Mann saß, während sie ihn piekste, vermaß und Fragen stellte, die ich nicht ganz verstehen konnte. In einer Ecke stand ein kleiner, karger Schreibtisch. An der Wand war ein Schrank angebracht, in dem sie vermutlich ihre Medikamente und Geräte aufbewahrte. Und auf dem Boden sah ich einen gedrungenen Tresor aus Eisen. Mir war sofort klar, dass all die schrecklichen Geheimnisse, die mich zu dieser Ärztin gezogen hatten, sich in diesem Tresor befinden würden. An diesem Tag sah ich nichts von Bedeutung. Und auch nicht am Tag danach, als ich mich wieder in denselben Raum schlich. Ich spukte fast eine Woche lang in den dichten Schatten unter der Treppe herum, bevor es passierte. Ich habe immer darauf geachtet, zu Hause zu sein, bevor meine Mutter da war. Aber das war nicht schwer. Und Dr. Tellison schien die Tür zu ihrer Praxis nie abzuschließen. Ich erinnere mich, dass es Sonntag war und durch die Sommerhitze war es fast unerträglich in meinem Versteck. In der Praxis muss es fast genauso warm gewesen sein, denn die Ärztin ließ die Tür fast den ganzen Tag über offen, damit jeder Luftzug durch das Gebäude wehen konnte. Ich sah, wie sie im Laufe des Vormittags fast ein Dutzend Fremde untersuchte und behandelte, aber es gab immer noch keinen Hinweis auf etwas Ungewöhnliches. Doch kurz bevor sie für diesen Tag schließen wollte, kam eine kleine, matronenhafte Frau. Sie hatte lockiges braunes Haar, schien bei bester Gesundheit zu sein und lächelte wie ein Narr, als sie das Büro von Dr. Tellison betrat. Die Ärztin begrüßte sie freundlich, aber als die Untersuchung begann, sah ich kurz etwas Grausames in ihren Augen funkeln. Sie hatte einen gewissen, raubtierhaften Blick. Etwa nach 10 Minuten ging Dr. Tellison zu einem Schrank und holte eine kleine Spritze heraus. Sie unterhielt sich freundlich mit ihrer Patientin, während sie die Vene sterilisierte und die Nadel hineinsteckte. Sie plauderte weiter, während sich der Kolben nach unten bewegte. Sie redete sogar weiter in dieser lauten, freundlichen Art, als die Frau mit den lockigen braunen Haaren anfing, heftig zu zucken. Einmal, zweimal. Und dann war sie tot. Als ich dies sah, raste mein Herz. Ich könnte lügen und sagen, dass das, was ich gesehen habe, mir Angst gemacht hat. Aber ich denke, wir wissen beide, dass der Nervenkitzel, diesen Mord zu sehen, ein ganz anderes Gefühl in mir ausgelöst hat. Ein dunkles, bösartiges Gefühl, das ich bis heute nicht genau benennen kann. Aber es war schön. Und seltsam. Doch was dann geschah, war noch seltsamer. Dr. Tellison hiefte den noch warmen Körper ihrer Patientin auf den Tisch, bevor sie den Stoff des Kleides mit einer Schere durchtrennte und einen Teil der Haut auf dem Rücken der Frau freilegte. Dann öffnete sie den Tresor. 24, 18, 3, 50. Und dann der Schlüssel. Ich musste es nur einmal sehen, ohne es mir zu merken. Im Tresor sah ich 2 Bücher. Eines klein und in Leder gebunden, das andere groß und unförmig. Als sie das größere der beiden Bücher herausholte, legte sie etwas beiseite, das wie ein kleiner Haufen Tierknochen aussah, und sie nahm einen verrucht scharf aussehenden Füllfederhalter in die Hand. Sie beugte sich über die reglose Gestalt auf dem Tisch und begann zu schreiben, nicht in das Buch, sondern in die Haut der Frau, die sie getötet hatte. Selbst von meinem Versteck aus konnte ich sehen, dass ihre Handschrift verkrampft und unordentlich war und dass ein Teil der blauen Tinte wie Blut von ihrem Opfer heruntertropfte. Nach fast 20 Minuten eiligen Schreibens trat sie zurück und wartete offenbar darauf, dass die Tinte trocknete. Dann holte sie ein sauberes Skalpell aus ihrem Schrank und begann mit einer Sorgfalt, die sie dem Schreiben nicht gegönnt hatte, den Rücken der toten Frau aufzuschneiden, wobei sie die Haut, auf der sie geschrieben hatte, ablöste und einen kleinen Fleck gehäuteten Fleisches zurückließ. Sie hängte es, noch immer tropfend, an einen Haken, den ich an der Wand nicht bemerkt hatte. Dann ging sie zum Telefon und wählte eine Nummer. Der Krankenwagen traf so schnell ein, dass ich mich fragte, ob er auf sie gewartet hatte. 3 Männer in der Uniform des London Ambulance Service traten ein. Sie hatten mürrische, verbitterte Gesichter und wechselten kein Wort mit Dr. Tellison, als sie die Frau in einen Leichensack steckten und nach draußen brachten. Die Ärztin überreichte dem Ältesten von ihnen einen Umschlag, in dem sich vermutlich ein großer Geldbetrag befand, und sie gingen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht auch nur in die Nähe des Krankenhauses gefahren sind. Draußen war es jetzt dunkel, und ich wusste, dass meine Mutter sich Sorgen machen würde, aber ich konnte nicht unbemerkt gehen. Das wollte ich auch nicht, solange es noch eine Chance gab, mehr von diesem seltsamen Ritual zu sehen. Während die Haut an ihrem Haken trocknete, öffnete die Ärztin das große Buch und ich sah, dass die dicken Seiten mit dickem Faden grob an den Buchrücken genäht waren. Als sie die Seiten umblätterte, hörten sich diese ungewöhnlich weich an. Sie hielt bei einer Seite an, scheinbar wahllos, nahe dem Ende des Buches und begann laut zu lesen, wobei ihr dünner Finger die Textzeilen abfuhr, die ich nicht sehen konnte. Während sie sprach, spürte ich, wie die Luft dicht und schwer wurde. Ein Geruch wie feuchter Schmutz zog durch das Gebäude und setzte sich in meiner Brust fest. Ich weiß nicht genau, wann er erschienen ist. Tatsächlich bin ich auch jetzt noch nicht in der Lage, den Moment seiner Ankunft genau zu bestimmen. Es war wie Einschlafen. Plötzlich war es geschehen. Der alte Mann, der jetzt vor Dr. Tellison stand, kam mir bekannt vor. Auch wenn ich seinen Namen nicht kannte. Einer ihrer Patienten, erinnerte ich mich, der vor etwa 3 Wochen in einem Krankenwagen abtransportiert worden war. Da stand er nun, zusammengekauert und geduckt. Mit brüchiger Stimme flehte er sie an, ihn freizulassen und verlangte zu erfahren, was los sei. Im Gegenzug befragte sie ihn nach seinem Testament, nach seinen Bankdaten oder danach, wo er Geld versteckt hatte. Ich konnte es nicht glauben. Eine solche Macht, und sie nutzte sie aus, um Geld zu verdienen. Das hat mich angewidert. Das tut es immer noch. Da wusste ich, dass sie das Buch nicht verdient hatte. Nachdem sie den alten Mann entlassen hatte, ließ sie sich erschöpft auf ihren Schreibtischstuhl fallen und schlief ein. Ich holte das Rasiermesser meines Vaters aus meiner Tasche. Es war mein wertvollster Besitz und alles, was mir von ihm geblieben war, nachdem er sich damit die Kehle durchgeschnitten hatte. Die einzig vernünftige Entscheidung, die er je getroffen hatte. Ich kroch so langsam, so leise aus meinem Versteck, dass sie sich kaum rührte, als die Klinge durch ihre Luftröhre glitt. Ich hatte noch nie jemanden umgebracht. Es hat mir auch nicht besonders viel Spaß gemacht. Wie vorherzusehen war, neigte ich eher dazu, zuzusehen, als die Tat selbst auszuführen. Trotzdem gab es am Ende eine gewisse Befriedigung. Ich habe versucht, sie zu fesseln, aber es hat nicht ganz geklappt und ihre Seite war ein furchtbares Durcheinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dort wohlfühlt. Ich habe viel mehr Übung gebraucht, bis ich es richtig hinbekommen habe, ganz zu schweigen davon, dass ich Sanskrit lernen musste. Aber am Ende habe ich es geschafft. Nach einem ganzen Leben kenne ich all seine Geheimnisse, bis auf eines. Und ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie ich das auch noch herausfinden kann.
Das erklärt, warum du mit dem Institut gebrochen hast. Von wem stammt das Buch?
Das Ende natürlich. Ich könnte ihm nie wirklich dienen, der Tod ist einfach nicht so interessant. Aber ich fand ja schon immer, dass eine alleinige Hingabe viel zu restriktiv ist. Frag nur Eric, oder was von ihm übrig ist.
Was ist mit dem anderen Buch? Das kleinere?
Ach, da geht's nur um Eingeweide. Gedichte über sterbende Tiere, auch in Sanskrit. Lässt eine Menge Knochen fallen. Ich glaube, es hat nicht einmal einen richtigen Titel. Nutzlos, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es schließlich an Leitner verkauft, obwohl es nach dem Angriff zu mir zurückgefunden hat.
Ich sollte wirklich Elias davon erzählen.
Oh, tu dir keinen Zwang an. Nicht so, dass er große Tat schreiten wird, oder? Er wird sich vermutlich einfach nur darüber freuen, dass ich eine Aussage abgegeben habe.
Und hast du irgendwelche Beweise dafür? Für dein Zauberbuch?
Ja, diese Seite kannst du behalten. Ich habe dafür gesorgt, dass sie auf Englisch ist.
Wer ist das?
Eine Überraschung, Liebes. Aber sieh zu, dass du allein bist, wenn du sie liest. Auf Wiedersehen, Gertrude. Wünsch mir Glück.
Nun ja, ich weiß wirklich nicht, was ich dem hinzufügen soll. Wenn es stimmt, was sie sagt, sollte ich es mir gut überlegen, bevor ich diese Seite laut vorlese. Ich sollte sie wahrscheinlich vernichten, obwohl ich den Geruch von verbrannter Haut nicht ausstehen kann. Wie auch immer, das ist deine Entscheidung für einen anderen Tag. Ich glaube, eine Tasse Tee würde mir gut tun.
Das ist eine Menge auf einmal. Und dabei ist der Kontext, den diese Aussage Mary Keys seltsamer Beziehung zum Tod gibt, noch das am wenigsten Interessante. Ich wusste, dass ihre Familie irgendwie mit Jonah Magnus und dem Institut in Verbindung stand. Aber ich hatte keine Ahnung, dass Gertrude darin verwickelt war. Auch wenn sie sich anscheinend nicht mochten. Vielleicht hätte ich es ahnen müssen. Elias hat Gertrude vielleicht nicht umgebracht. Aber er verschweigt mir eine ganze Menge. Aber ich habe Angst, ihn darauf anzusprechen. Das Magnus-Institut ist nicht das, was es zu sein scheint. Und bis ich weiß, was es ist und wozu es dient, werde ich Elias auf keinen Fall wissen lassen, wie viel ich gewahr bin. Und trotz allem bin ich seltsam aufgeregt. Was mir mehr als alles andere an dieser Aufnahme auffällt, ist das sehr markante Geräusch einer Holzdiele am Ende der Kassette. Eine Holzdiele, die sich in den 8 Jahren seit dieser Aussage nicht verändert hat. Es gab auch nie einen Grund, sich einen zufälligen Teil des Bodens anzusehen. Dieses Stück hier wurde noch nicht einmal von den Würmern zerfressen. Weil... Natürlich, weil sich Gertrudes Geheimfach darunter befinden muss. Ja. Keine seltsame Hautseite. Dafür ein Laptop und ein Schlüssel. Ich frage mich, was er aufschließt.
Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.